Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Port Magazin Nummer 67, diesmal mit folgenden Themen. Electronic Arts kehrt zu Steam zurück, es gibt Hinweise auf Cloud Gaming für Steam oder von Steam, es kam zum Zerwürfnis zwischen der Redaktion von Kotaku und dem Eigentümer des Website-Syndikats, Neues vom dubiosen Crowdfunding-Projekt Raw und es gibt Last Minute eine Hoffnung auf die Fortführung der Spieleförderung in Deutschland. Electronic Arts Titel kehren auf Steam zurück. 8 Jahre ist es her, dass der große US-Publisher all seine 7 Sachen gepackt und sich von der beliebten PC-Spiele-Vertriebsplattform Steam verabschiedet hat. Damals, im Sommer 2011, startete EA Origin als Steam-Konkurrenz, einen hauseigenen PC-Client zum Kauf und Download von EA-Spielen sowie diverser Third-Party-Spiele, sowohl AAA als auch Indies. Fortan galt, willst du ein neues EA-Spiel am PC zocken, etwa das neueste FIFA, das neue Battlefield oder das neueste Need for Speed, dann brauchst du einen Origin-Account sowie die Client-Software und du kaufst das Spiel entweder direkt digital bei EA oder physisch im Laden, aber Origin brauchst du so oder so. Doch seit dem 29. Oktober 2019 wächst wieder zusammen, was einst, was schon mal zusammen war. EA und Valve kündigten eine neue Partnerschaft an. Fortan würden neue EA-Spiele wieder auf Steam erscheinen, angefangen mit Star Wars Jedi Fallen Order Mitte November. Und auch neuere, jüngst erschienene EA-Spiele würden peu à peu auf Steam veröffentlicht. Und freilich ist das nicht die ganze Story. EA kehrt nicht einfach so zu Steam zurück. EA hat ein Glänzen in den Augen, eine Hoffnung. Und so lautet dann auch direkt der zweite Satz der EA-Pressemitteilung zur Valve-Kooperation wie folgt. Zitat, im Frühjahr des nächsten Jahres wird EA Access, unser stetig wachsender Abo-Service, der großartige Spiele und Mitgliedervorteile bereitstellt, seinen Weg zu Steam finden. EA Access ist der erste und einzige Abo-Service, der auf Steam verfügbar ist und Steam stellt die 4. Plattform dar, auf der wir unser EA-Abo anbieten. Zitat Ende. Tja, und darum geht es EA, mehr Abo-Kunden gewinnen. So wie das EA bereits bei seinem eigenen Origin-Client, bei Xbox Live und im PlayStation Network macht. Sicherlich zuckt so mancher Konzernbuchhalter angesichts der Tatsache zusammen, dass hier bei einem Abo, das über Steam verkauft wird, weniger für EA hängen bleiben wird, als wenn es jetzt direkt über Origin an den Mann gebracht würde, aber aktuell stellt die Spielebranche halt gerade im großen Stil auf Abo-Modelle um. Microsoft und Ubisoft haben ihre Abos für PC-Spiele und Microsoft auch auf der Xbox. Apple und Google haben Abos für Mobilplattformen und Sony hat mit PlayStation Now bereits ein Game-Streaming-Abo am Start. Wenn EA hier mit EA Access mithalten will, dann braucht der Konzern möglichst rasch möglichst viele Abonnenten, denn jetzt gerade wird der Abo-Markt unter den Herstellern aufgeteilt. Und da ergibt es durchaus Sinn für EA, wieder Frieden mit Steam zu schließen, denn bei Steam ist immer noch der Großteil der PC-Spieler unterwegs und es gibt dort sicherlich viele Leute, die bislang nicht bereit waren, sich einen EA Origin-Account anzulegen, geschweige denn da seine Zahlungsdaten zu hinterlegen. Ich bin mir sicher, der Move bringt spürbar steigende Abonnentenzahlen für EA. Sicherlich eine dieser KPIs, die das Unternehmen in Zukunft erreichen will, also eine wichtige Wirtschaftskennmarke. Das Ganze ist aber am Ende auch ein wenig kompliziert, denn EA und Valve müssen nun ihre Communities miteinander verbinden und genau das ist dann auch der Plan. Freundeslisten von Steam und von Origin sollen miteinander verschmelzen, Crossplay zwischen den beiden PC-Clients ermöglicht werden. Allerdings wird man, auch wenn man zukünftig neue EA-Spiele auf Steam kauft, immer noch einen EA-Account benötigen, sowie einmal pro Spiel wohl den Origin-Client ausführen müssen. So wird das in einem Artikel von Engadget zu den Details des Deals erklärt. Die Sache ist also lange nicht so simpel wie vielleicht gedacht, aber immerhin, nachdem Steam durch die aggressive Exklusivdeal-Politik der Epic Game Store Konkurrenz sowie das Abwandern anderer großer Publisher an ihre eigenen Clients zuletzt eher an AAA-Lineup eingebüßt hat, wird der Katalog nun in Zukunft wieder besser angefüllt. Egal, was man jetzt von den EA-Spielen halten mag, es sind AAA-Spiele, sie sind bekannt und werden regelmäßig millionenfach verkauft. Unbeantwortet bleibt dabei die Frage, welchen Deal genau EA mit Valve ausgehandelt hat, wenn es um die Provision für den Steam-Betreiber geht. Ich wette, es gibt hier Sonderkonditionen für EA. Ah, und wo wir es gerade von Steam haben. Hinweise auf Cloud-Gaming-Angebot von Steam. Am 6. November zeigte der Twitter-Account der Website Steam Database eine höchst interessante Codezeile im Quellcode der jüngst aktualisierten Steam-Software für Valve-Partner auf. Dort ist im Quellcode ein Hinweisfenster hinterlegt, das User, sprich also Entwickler und Publisher, die bei Steam ein Spiel einstellen wollen, dazu auffordert, dem Steam Cloud Gaming Addendum zuzustimmen, bevor sie weiterklicken können. Aha, Steam Cloud Gaming. Das klingt ja, als ob Valve plant, Google Stadia und Microsofts xCloud Konkurrenz bieten und ebenfalls eine Cloud Gaming Service anbieten zu wollen. Naja, so klingt es zumindest. Ob da was dran ist? Ähnlich wie beim Data Mining vom Spielen, also dem Extrahieren von Dateinamen, Verweisen und Codezeilen aus den Installationsdateien und Patches für große Spiele, um daraus eben Hinweise auf kommende DLCs und künftige Titel zu ziehen, ist das schon ein wenig Kaffeesatzleserei. Und bislang gibt es auch keinerlei Kommunikation diesbezüglich gegenüber Spieleherstellern. Ich habe da auch extra mal in Entwicklerkreisen in Deutschland nachgefragt. Die haben bislang kein Wörtchen zum Steam Cloud Gaming gehört. Die haben alle diese Nachricht bislang nur aus der Spielepresse gehört. Möglich also, dass dieser Text ein Platzhalter ist. Möglich, dass sich dahinter etwas anderes verbirgt als jetzt direkt ein Cloud Gaming Angebot von Steam. Und wenn Valve so etwas plant, wer weiß, ob und wann am Ende etwas dabei herauskommt. Aber Valve ist seit Jahren am Thema Game Streaming dran, allerdings in einer anderen Art als beim Cloud Gaming Konzept. Mit der Steam Link Hardware sowie der Steam Link App hat Valve lokales Streaming vorangetrieben und verfeinert. Also Game Streaming vom Heimrechner eines Users auf ein Gerät seiner Wahl, ob das jetzt Laptop, Tablet, Smart TV oder Mobiltelefon ist. Und das geht inzwischen auch weit weg vom heimischen PC und Netzwerk übers Internet. Remote Gaming könnte man das nennen, das hat Valve bereits gemeistert in den letzten 5 Jahren und ich erinnere mich an eine Zeit, als es eine Vision des Unternehmens war, dass etwa jeder Häuserblock in einer Großstadt seine eigene Gaming-Rechenpower in einem lokalen Server verfügbar hat, von dem aus dann Gameplay zu lokalen Nutzern gestreamt wird. Leider finde ich die Quelle hierfür auf die Schnelle nicht mehr, aber Game Streaming ist definitiv ein wichtiges Thema für Valve, ein Thema, wo sich das Unternehmen durchaus auskennt und die Idee, dass das Unternehmen Cloud Gaming in irgendeiner Form in Steams Produktportfolio einbaut und in das gesamte Game Streaming Konzept, das das Unternehmen ohnehin schon an den Start gefahren hat, einbaut, die Idee ist eigentlich recht naheliegend. Schauen wir mal, ob, wann und in welcher Form. Bei Valve ticken die Uhren bekanntlich etwas langsamer. Erinnert ihr euch etwa an die Nachricht, dass Valve an 3 neuen Virtual Reality Titeln arbeitet? Die ist inzwischen auch über 2,5 Jahre her, ohne dass es da Neuigkeiten gäbe. Immer nur Gerüchte. Also ob Valve jetzt im großen Stil beim Cloud Gaming mitmischen will oder nicht, schnell wird es sicher nicht gehen. Sonst fresse ich einen Besen. Kotaku-Autoren rebellieren gegen Werbung auf ihrer Website. Eine wilde Story aus der Welt des Online-Journalismus trug sich am 28. Oktober zu, als bei der Spielewebsite Kotaku.com sowie vielen anderen Webseiten des Online-Netzwerkes von Kotaku-Eigentümer GO Media eine News zur Online-Werbung auf diesen Seiten erschien. Darin drücken die Autoren Verständnis dafür aus, dass die Leser der Webseiten extrem von den Videos genervt sind, die seit kurzem automatisch und mit Ton beim Aufruf einzelner Artikel abgespielt werden. Und sie stellen fest, dass sie genauso darüber verärgert sind und dass sie keinerlei Kontrolle über die Werbung auf ihrer Seite haben. Die Beschwerden der Leser sind also auch die Beschwerden der Redaktion. Und die haben sie längst den Zuständigen der Mutterfirma GO Media mitgeteilt. Zum Verständnis, im April dieses Jahres übernahm die Kapitalinvestmentfirma Great Hill Partners die Gizmodo Media Group, zu der unter anderem Kotaku gehört, sowie die Satire-Website The Onion und benannte das neue Mutterunternehmen in GO Media um. Kotaku und viele andere Webseiten haben also seit einer Weile einen neuen Eigentümer und dieser neue Eigentümer sei der Grund für die viel zu offensive, viel zu nervige Werbung auf Kotaku und den anderen Seiten und so raten die Autoren dieses Newsbeitrags dazu, sich direkt an die Verantwortlichen bei GO Media zu wenden und bieten dazu auch eine entsprechende Kontaktmail-Adresse an, mit der Bitte, zivilisiert und höflich zu bleiben. Dieser Newsbeitrag, der so ähnlich auch auf allen anderen Websites des Mediennetzwerks von den einzelnen Redaktionen gepostet wurde, den findet ihr heute nur noch als Archivversion. Denn wenige Stunden nach ihrer Veröffentlichung verschwanden all diese Artikel wieder von den entsprechenden Webseiten und zwar nicht durch die Redaktion, das hat Jason Schreier bei Twitter schnell klargestellt, das war offensichtlich eine Aktion der Firmenleitung, die GMG Union, die Gewerkschaft des ehemaligen Gizmodo-Redaktionsnetzwerkes, die verurteilte diese Aktion aufs Schärfste und wies darauf hin, dass die Firmenleitung hier gegen bestehendes Vertragswerk verstoße und unabhängigen Journalismus verhindere. Affront gegen die Chefs hin und her, das geht einfach nicht. Im Interview mit Vice.com bekräftigt die Firmenleitung jedoch, dass man hier die im Vertrag mit der Gewerkschaft bestehende Veto-Klausel genutzt habe, die eine Abstimmung mit Mehrheitsentscheid zwischen Redaktionsleiter, Firmenleiter und Justiziar des Unternehmens erfordere, um einen Artikel wieder offline zu nehmen, der einmal von der Redaktion online gestellt war. Diese Entscheidung sei mit 3-0 Stimmen ausgefallen. Genützt hat es der Leitung von GEO Media allerdings nichts. Laut Weiß sorgte insbesondere die Löschung des Artikels auf den Netzwerkseiten für noch mehr Aufmerksamkeit. Über 1300 Mails trafen bei GEO Media ein, bis die entsprechende Mailadresse am Morgen des Folgetages deaktiviert wurde. Und dieser Vorfall ist auch nur eine kleine Facette des Konflikts zwischen den Redaktionen des GEO Media Netzwerks und ihren neuen Eigentümern. So verordneten die etwa der Sportwebsite Deadspin.com in einem internen Memo, doch bitte auf Politik zu verzichten und sich zukünftig auf Sport als Thema zu konzentrieren. Was vom Autoren Barry Pechesky auf die Probe gestellt wurde. 3 eher harmlose Off-Topic-News später war er seinen Job los. Er wurde gekündigt und am 30. Oktober dann kündigten gleich mehrere weitere Redakteure der Deadspin-Redaktion in Solidarität mit Pechesky und als Reaktion auf den Maulkorb aus der Chefetage. Die Beziehung zwischen den Redakteuren und ihren neuen Eigentümern, die ist angespannt und das nicht erst seit der Sache mit dem Autoplay-Video-Werbeterror auf deren Website. Schon im August erschien ein langer Artikel bei Deadspin, der die neuen Eigentümer in einem sehr kritischen Licht darstellte und mehr oder weniger dazu diente, die Leser der Website vor irgendwelchen hohen Erwartungen und Hoffnungen zu bewahren. Die jüngste Entwicklung in dem Fall, Redaktionsdirektor Paul Maidment hat seinen Posten bei GEO Media inzwischen aufgegeben. Das Problem, dass hier eine sehr große Zahl beliebter US-Websites mit enormer Reichweite von einem Finanzkonzern geleitet wird, der auf maximale Werbevermarktung setzt und sich aktiv in die Berichterstattung einmischt, das besteht weiterhin. Und das ist fast schon ein systemisches Problem. In der US-Presselandschaft ist es inzwischen so weit gekommen, dass am 4. November die Tageszeitung Salt Lake Tribune erfolgreich beim US-Finanzamt die Einstufung als gemeinnützige Organisation beantragte. Und ach, diese Probleme sind sicherlich nicht US-exklusiv. Überall da, wo Journalismus mit Werbung finanziert wird, da kommt es automatisch irgendwann zu solchen Konflikten. Zum Ausreizen der Werbemöglichkeiten, zur Einflussnahme der Werbetreibenden auf die Berichterstattung und Ähnlichem. Wie schön, dass wir für The Pod ausschließlich von eurer direkten Unterstützung leben. Danke nochmal dafür und nun genug zu diesem Exkurs in die Presselandschaft. Raw. Entwickler stellen Projekt Discord ab. Es gibt Neuigkeiten vom dubiosen Crowdfunding-Projekt Raw vom jungen Entwicklerstudio Killer Whale Games, über dessen Auffälligkeiten ich bereits im Magazin Nummer 58 berichtet habe. Eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse, da wurde für das Kickstarter-Projekt ein Mehrspieler-Sandbox-Game mit Fokus auf Real-Life-Rollenspiel mit einem Fashion-Trailer beworben, der sich allerdings bei näherer Betrachtung als Sammlung vorgefertigter Unity-Assets aus dem Store entpuppt hat. Die Entwickler polterten hart gegen Kritiker, sie blieben echte Beweise, dass Raw auch wirklich ein spielbares Spiel, also echte Software mit einem Technikgerüst und Fundament ist. Diese Beweise blieben sie schuldig und sie flogen kurz vor Ende des bereits erfolgreichen Kickstarter-Projekts von der Crowdfunding-Plattform. Das ist also relativ spektakulär gescheitert. Was blieb, war die Ankündigung, es in Zukunft noch einmal bei Indiegogo zu probieren mit diesem ganzen Crowdfunding. Und es blieb der Discord-Chat-Kanal übrig, wo Fans, freiwillige Moderatoren und die Entwickler sich austauschen und diskutieren konnten. Dort wurde das Projekt dann auch bis zuletzt von einigen eisenharten Fans verteidigt. Das änderte sich jedoch am 26. Oktober, als die Moderatoren im Discord-Chat zum Spiel eine Nachricht anhefteten, in der sie jegliche Hoffnung aufgaben, von den Entwicklern noch die geforderten Beweise zu sehen, dass es sich bei Raw um ein echtes, existierendes Spiel handeln würde. Raw sei kein Spiel, stellen sie darin fest, es sei nicht mehr als ein Projekt. Und sie wissen nicht, ob das ein Projekt ist, wirklich irgendwann mal ein Spiel zu programmieren, oder ob es ein Projekt ist, gezielt Betrug mit Crowdfunding zu betreiben. Beides halten sie für möglich, aber aktuell ist da einfach nichts. Und in den vergangenen Monaten hätte es seitens der Killer Whale Games so wenig Information und Kommunikation gegeben, dass man mittlerweile auch in der Community das Vertrauen in das Projekt und ihre Macher verloren habe. Diese Community aber, schreiben sie, sei wertvoll und wichtig und die sollte doch zusammenhalten, sich andere Projekte suchen und weiter aktiv sein. So ungefähr lautet der Tenor des langen Posts. Eine Kopie des gesamten Textes verlinke ich euch in den Quellen und eine Kopie deshalb, weil, Überraschung, der Discord-Channel von Raw am Tag darauf, am 27. Oktober, stillgelegt wurde. Die Begründung dafür lautet in relativ schrägem Englisch, Zitat, im Moment laufen Vorbereitungen, mit dem Studio auf Indiegogo.com zu starten. Aufgrund der fehlenden Informationen, die wir euch vorzeigen können, wurde beschlossen, den Discord temporär auf Eis zu legen. Der Server wird wieder eingeschaltet, sobald wir die Indiegogo-Kampagne starten. Danke für euer Verständnis und eure Geduld. Zitat Ende. Ja, das ist ein bisschen komisch formuliert, aber herrje, es scheint auch nicht mehr als eine weitere Ausflucht der Raw-Initiatoren zu sein. Ich persönlich erwarte von denen jetzt auch in Zukunft nicht viel. Noch ist die Indiegogo-Kampagne nicht gestartet, aber wenn sie das tut, dann mahne ich erneut zur Skepsis und mal sehen, ob wir von dem Projekt überhaupt nochmal was hören und wenn ja, in welchem Zusammenhang. Raw ist und bleibt halt recht roh. Spieleförderung. Chance auf Fortführung im Wirtschaftsministerium. Tja, da hatte ich im letzten Magazin noch die Meldung, dass es aktuell echt schlecht um eine Fortführung der Spieleförderung auf Bundesebene durch das Verkehrsministerium stehe. Und schon gibt es zaghaft positive Nachrichten. Und zwar berichtete Gameswirtschaft.de exklusiv am 30. Oktober über einen möglichen Durchbruch bei der Förderkrise und einer Lösung, die dann auch den aktuellen Boomern völlig ausklammert. Andreas Scheuer und sein Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Denn wie Redakteurin Petra Fröhlich erfuhr, soll es bei einer geschlossenen Veranstaltung der Hamburger Gamesbranche am 29.10. Hinweise des SPD-Haushaltspolitikers Johannes Kahrs gegeben haben, dass man fraktionsübergreifend über eine Verlagerung der Computerspieleförderung ins Bundesministerium für Wirtschaft und Energie diskutiert. Kahrs habe sich mit Verkehrspolitiker Rüdiger Kruse von der CDU verständigt, die Weiterführung der Gamesförderung in Deutschland mit 50 Millionen Euro im Jahr doch noch im Bundesetat für 2020 unterzubringen und das sogar auf Dauer, also auch festgelegt, als dauerhafte Förderung für die Folgejahre, planbar also, berechenbar und genau so, wie sich das die deutsche Branche ja so innig wünscht. Das Wirtschaftsministerium hat zwar einen deutlich kleineren Anteil am Bundeshaushalt 2020, nur etwa 463 Millionen Euro statt der fast 9,5 Milliarden für das Verkehrsministerium, aber hier gibt es vielleicht weniger finanzielle Großbrände, die allesamt wichtiger als die Fortführung der Gamesförderung in Deutschland erscheinen. Und rein thematisch ist die Wirtschaftsförderung ja tatsächlich auch besser dort aufgehoben, wo es um Wirtschaft geht. Denn die Gamesbranche als Teil der digitalen Infrastruktur, naja, lassen wir uns überraschen, was am Ende passieren wird. Denn der Countdown läuft bereits am 14., am 25. und am 29. November finden die allerletzten Sitzungen im Bundestag zum Bundeshaushalt 2020 statt. Dann ist der Drops gelutscht, dann stehen wir vor veränderten Tatsachen. Nun denn, kommen wir zum letzten Teil der Sendung, in der ich wie gewohnt die interessanteren Release-Termine für PC und Konsole in den nächsten Wochen verlesen werde. Konkret bis einschließlich dem 22. November, aber wie immer ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Und auch die kommenden zwei Wochen, die sind wunderbar durchmischt. Da ist aus jedem Dorf ein Hund dabei. Da wäre etwa Romancing Saga 3 mit großem G bei Saga. Das ist der steinalte dritte Teil einer noch viel älteren Rollenspielreihe aus dem Hause Squaresoft, die mal als The Final Fantasy Legend 1, 2, 3 auf dem Game Boy begann. Und die ist dann über den SNES, wo Romancing Saga zu Hause ist, über die PS2 bis hin zum Mobiltelefon und der PS Vita brachte. Nun kommt am 11. November eben ein Remake von Romancing Saga 3, das anno 95 für das Super Nintendo und außerdem nur in Japan erschienen ist. Das sieht aus der Ferne nach klassischer JRPG-Kost aus, mit Rundenkämpfen und mit Partysystem. Der neue, aufgehübschte 2D-Look dürfte aber durchaus Geschmackssache sein. Das Ding kommt für alle Plattformen, also echt alle. Für Switch, für PS4, für Xbox One, für PC, für PlayStation Vita, für iOS und für Android. Dann hätten wir am 15. November noch einen ganzen Blumenstrauß aus unterschiedlichsten Titeln. Da wäre etwa Tokyo Ghoul Recall to Exist für PC und PS4. Das ist ein Actionspiel aus dem Hause Bandai Namco und der erste Teil der Spielereihe, der auch außerhalb Japans erscheint. Die Handlung dreht sich um sogenannte Ghule, heimlich inmitten der Bevölkerung Tokios lebende Untote mit übermenschlichen Kräften, die nur durch den Verzehr von Menschenfleisch überleben können. Die Geschichte ist als Manga wohl sehr beliebt und als Videospiel sieht das Ganze nach einem sehr, naja, seichten Hack and Slay mit Anime-Optik aus. Naja, für mich ist es nix, aber das freut mich für alle japanophilen Zocker, dass sie hier ein bisschen mehr vormals exklusiv japanisches Spielezeug bekommen. Für die Switch-Besitzer freue ich mich übrigens auch, die bekommen am 15. November ein neues Pokémon, und zwar Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Mit sicherlich vielen neuen Pokémon und Pokebällen und Poketrainern. Sorry, ich habe wirklich nie eins von denen gespielt und kenne mich da gar nicht aus. Und ich habe auch keine Ahnung, was da jetzt neu drin ist und was es anders macht. Aber wer sich dafür interessiert, der dürfte es eh bereits wissen. Kurzum, ein neues Pokémon für die Switch wird dann rauskommen am 15. November. Ole, ole. Und an dem Tag kommt auch ein neues Star Wars für PC, PS4 und Xbox One. Und freilich aus dem Hause des Star Wars Spiele-Lizenznehmers Electronic Arts, konkret vom Studio EA Respawn, den Titanfall und Apex Legends Machern. Im Spiel, da steuern wir einen jungen Jedi-Ritter namens Cal Kestis, der in der Zeit zwischen Episode 3 und dem ersten Star Wars Film allerlei Abenteuer erlebt. Gameplay und Spielstruktur erinnern dabei ein wenig an die Souls-Spiele, allerdings deutlich handsamer und leichter. Stellt euch also auf ein Third-Person-Action-Spiel mit großen verschlungenen Levels sowie leichten Rollenspielsystemen ein. Am 19. November dann kommt endlich Shenmue 3 in die Läden für PS4 und den PC. Für den PC via Epic Games Store. Die darin endlich zu Ende kommende Story um den Teenager Ryo Hazuki, der auf der Suche nach den Mördern seines Vaters ist, die begann in den Jahren 1999 und 2001 auf Segas Dreamcast. Dank Crowdfunding und schlauem Marketing wurde nun der dritte Teil finanziert, der auf mich aber fast schon wie ein lebendes Fossil wirkt. Ich weiß ja nicht, ob diese mit Minispielen vollgestopfte Welt, die vielen Quicktime-Events aller Orten sowie die hölzernen Charaktere heute noch zeitgemäß wirken. Vielleicht ist es aber ein Fest für alle Nostalgiker und echten Fans der Reihe. Vielleicht ist es sogar erfrischend andersartig und in den Zeiten moderner Games einfach angenehm anders und am Ende objektiv gut. Ich kann mir keinen Reim drauf bilden, aber herrje. Nach 18 Jahren Wartezeit, Shenmue 3, vom Macher der ersten zwei Teile. Sowas passiert echt nicht jeden Tag. Am 19. November kommt außerdem Narcos Rise of the Cartels für PC und PS4, das Spiel zur Netflix-Serie über das kolumbianische Drogenkartell um Pablo Escobar. Die Serie ist echt sehenswert, ich mochte die sehr. Das Spiel, naja, was wird ein Spiel zu einer TV-Serie schon können? Aber dessen Gameplay ist immerhin nicht ganz bescheuert. Statt einen 0815-Shooter draus zu machen, serviert hier das Studio Kuju aus Großbritannien eine Art XCOM Light, in dem wir in Rundenkämpfen Polizei gegen Kartell antreten lassen. Mit Deckungssystem, mit in Kacheln unterteilte Levels und mit wenig möglichen Aktionen pro Charakter und Zug. Und hey, das könnte ja vielleicht sogar ganz nett sein. Ich würde nicht drauf wetten, aber herrje. Das Ganze kommt dann übrigens am 21. November auch noch für die Switch und am 22. November für die Xbox One. Am 22. November kommt dann auch noch Civilization 6 auf die PS4 sowie die Xbox One. Aber Obacht, die beiden sehr guten Erweiterungen Rise and Fall sowie Gathering Storm, die das Basisspiel deutlich komplexer und interessanter machen, die sind nicht in der Konsolenfassung enthalten, sondern müssen separat als Bundle erworben werden. Aber immerhin, ein Civilization auf Konsole, wieso eigentlich nicht? Wenn die Bedienung passt, sollten auch gern alle Konsolenspieler in den Genuss eines solchen 4X-Strategiespiels kommen können. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Dann kommt am 22.11. auch noch Sniper Ghost Warrior Contracts für PS4, PC und Xbox One. Ein neues Sniper-Shooter-Spiel von CI Games aus Polen, und nachdem Ghost Warrior 3 eher mäßig bis überhaupt nicht gut ankam, guckten sich die Entwickler für das neue Spiel einfach die Struktur eines erfolgreichen Konkurrenten ab. So wird Sniper Ghost Warrior Contracts ein wenig wie die letzten Hitman-Spiele funktionieren. Es gibt also 5 große, frei begehbare Maps, in denen wir verschiedene Aufträge erfüllen müssen. Und das auf verschiedenste Art und Weise. Wir können mehr oder weniger tun, was wir wollen. Freilich mit dem Fokus auf Scharfschützengewehre. Das soll einen hohen Wiederspielwert bieten und auch durch allerlei Freischaltbares motivieren. Tja, mal sehen, wie das Spiel am Ende ankommt. Dass die Entwickler aber hier mal was Neues ausprobieren, statt dem Schema F der bisherigen Spiele zu folgen, das finde ich prinzipiell schon mal ziemlich cool. So, und nun zum letzten Spiel in der Auflistung. Am 22. November kommt außerdem noch Lost Ember für PC, PS4 und Xbox One. Eine Switch-Version soll später folgen. Und Lost Ember ist eines dieser offensichtlichen Indie-Games. Das ist ein Erkundungsspiel mit farbenfroher, leicht abstrakter Grafik, in dem wir einen Wolf durch eine mystische, magische Welt steuern, die einst mal Menschen gehört hat. Dabei können wir jedes Tier, das wir treffen, übernehmen und steuern, also mit dem Kolibri durch die Lüfte sausen und sowas. Und nebenher Mehr erfahren wir, was mit der untergegangenen Kultur passiert ist, die dort mal gewohnt hat. Das scheint hier weniger um eine Herausforderung, um Skill oder spielerische Erfolge zu gehen. Lost Ember scheint vor allem eine ästhetisch coole, ungewöhnliche und schöne Spielerfahrung bieten zu wollen. Und ich biete euch jetzt nur noch wenige Sekunden Podcast. Schnell schaut schon mal auf die Playlist, ob direkt im Anschluss auch was Gutes kommt. Ich empfehle da einen unserer vielen anderen Premium-Podcasts. Denn das war es jetzt mit dem The Port Magazin für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns dann im nächsten Magazin am 22. November. Oder hey, vielleicht sehen wir uns zuvor ja bereits in Frankfurt oder München. Da haben wir nämlich im Rahmen unserer Tour Auftritte. Und später im Dezember noch in Hannover und in Essen. Oder im Januar in Berlin und Dresden. Alle Infos hierzu gibt es unter www.gamespodcast.de/tour. Das würde mich freuen, euch mal live zu treffen. Aber es freut mich auch sehr, dass ihr diesmal bis zur letzten Sekunde dabei gewesen seid. Eine echt coole Nummer. Danke für eure Aufmerksamkeit und euch eine schöne Zeit. Bis dahin.